Ihr Lieben, guten Morgen von meiner Seite auch. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, das Ganze mit den Gottesdiensten ab dem 20. Es zerreißt einfach unser Herz und es lässt uns einfach nicht kalt. Und ich am Freitag habe ich Möbel Riga angesprochen und ihr wisst vielleicht, Möbel Riga hat ja überdachte Parkplätze. Und ich habe sie angefragt, ob wir dort vielleicht Gottesdienst feiern könnten bei denen. Und die haben mir leider am Samstag jetzt gestern eine Absage erteilt. Die Parkplätze sind dicht am Wochenende. Sie bedauern es. Aber ich möchte euch einfach sagen, wir möchten nichts unversucht lassen, um Möglichkeiten zu schaffen, wie wir normal Gottesdienst feiern. Amen. Wir bemühen uns, wir sind da dran. Wenn ihr Locations, wenn ihr was kennt, wenn, also warum, vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, warum machen wir nicht hier Open Air? Ja, weil es hier nicht überdacht ist und aktuell ist halt schon ein bisschen kritisch manchmal. Es ist sehr unbeständig, das Wetter. Und wenn es jetzt Sommer wäre, wäre es überhaupt gar keine Frage. Dann würde ich natürlich, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr alle uns auch unterstützt bei den Open Air Gottesdiensten. Mit Mitarbeit und dass wirklich wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Weil so ein Open-Air-Gottesdienst ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Und letztes Jahr haben wir das gemacht und wir möchten wirklich das gemeinsam machen, wenn wir sowas machen. Ihr könnt es euch vielleicht denken, welchen Text wir uns heute anschauen werden in unserer Predigtreihe. Heute geht es um sehr, sehr herausfordernde Themen und ich bin froh, dass ich keine Kinder hier sehe, dass alle Kinder in der Kinderstunde sind. Der Text, um den es heute geht, steht in Matthäus 5, Abvers 27 bis 30 und dort heißt es: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftige Hand ist, zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Kämpfe für deine Ehe. Und wenn du heute noch in keiner Ehe stehst, wenn du nicht verheiratet bist oder noch nicht verheiratet bist oder nicht mehr verheiratet bist, dann möchte ich dich ermutigen, geh jetzt nicht raus, sondern hör mal hin, was Jesus zu diesen Themen zu sagen hat. Und ich bin mir sicher, auch wenn mich Themen, die Jesus anspricht, nicht direkt betreffen, wir können immer was lernen. Jesus spricht über sehr herausfordernde Themen. Das, was Jesus sagt, ist extrem relevant, weil er der Ehe eine Wertigkeit gibt, die die Gesellschaft teilweise nicht mehr gibt. Es herrscht eine weit verbreitete Meinung, dass die Ehe früher oder später in die Brüche geht. Die Ehe ist für viele Menschen gar nicht mehr ewig. Und ich glaube, es war noch nie so wichtig und so dringend, die Prinzipien, die Jesus über Ehe lehrt, wie in dieser Zeit, in der wir leben. Vor einigen Tagen fuhr ich im Auto und hörte, wie einer Frau folgender Wunsch erfüllt wurde. Eine Frau wünschte sich, zusammen mit ihrer Tochter zu einer Strip-Show zu gehen. Was genau? Ihr Wunsch wurde erfüllt. Und sie sagte, die Pandemie, die war so herausfordernd, dass ihre Tochter und sie mal etwas brauchen, wo sie einfach mal die Luft rauslassen können. Die Moderatorin sagte, sie war auch vor einiger Zeit bei so einer Show und sagte, das wird richtig gut. Wissen Sie, Sie werden so richtig die Sau rauslassen. Das wird richtig gut. Und der andere Moderator sagte, Falls es die Pandemiebedingungen nicht erlauben, zu dieser Show zu gehen, ja, dann kann ja ihr Mann einfach herhalten. Hallo? Ich war Gott sei Dank in diesem Moment nicht mit meinen Kindern im Auto. Das hätte durchaus passieren können. Das war mitten am Tag, als diese Show ausgestrahlt wurde. Ich hätte natürlich weiter weggeschaltet. Aber ihr Lieben, wie weit muss eine Gesellschaft sinken, dass Eltern mit Kindern gemeinsam zu Strip-Shows gehen? Da fällt einem nichts mehr zu ein. Aber wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mehr darüber nachdenke, dann wundert es mich eigentlich gar nicht. In einer Gesellschaft, wo Moral zunehmend keine Rolle mehr spielt, definiert ja jeder selbst für sich, was wahres Glück bedeutet. Und ob und wie Ehe gelebt wird, entscheidet ja jeder selbst für sich. Eine bekannte Autorin bekam eine Anfrage von einem seiner Leser. Er schrieb Folgendes: Liebe Abby, ich bin verliebt und habe eine Affäre mit 2 verschiedenen Frauen. Ich kann sie nicht beide heiraten. Bitte sagen Sie mir, was ich tun soll, aber komm mir nicht mit diesem Moralzeugs. Abby antwortete diesem Mann mit folgenden Worten: Sehr geehrter Herr, der einzige Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist Moral. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an einen Tierarzt. Bei meinen Recherchen in den letzten Wochen, ob die Film- und die Serienproduktion auf den bekannten Streaming-Plattformen einer Sexualisierung unterliegen, kam ich zu dem Ergebnis, dass viele Filme und Serien sich im Kern dem Thema Lust und Begierde widmen. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt Filme und Serien, die haben als Grundlage das Thema Lust und Begierde. Unsere Kultur, in der wir leben, ist im höchsten Maße sexualisiert. Da braucht es einen nicht wundern, wenn die Gesellschaft ein völlig verzerrtes Bild von Sexualität bekommt. Aber auch wenn du diese Filme und auch diese Serien nicht anschaust, geh mal in die Stadt oder geh mal auf die Straße, du wirst bombardiert mit Plakaten, mit Bildern, mit was weiß ich was von Zeugs. Es werden große und leere Versprechungen gemacht und Beziehungen häufig nur auf Sexualität beschränkt. Und dann sagt man, dann entsteht bei vielen der Eindruck, das macht Menschen glücklich. Wenn du das so lebst, wie das dir so vorgezeigt wird. Aber ist das wirklich die erlebte Realität von den Menschen? Schaut, als eine Freundin von Sarah erfahren hat, dass wir uns an diesem Tag das erste Mal küssen werden, das ist jetzt schon einige Jahre her, da nahm die Freundin Sarah beiseite, um mit ihr ein ernstes Wörtchen zu sprechen. Sarah und ich waren bis zu diesem Zeitpunkt schon 4 Monate zusammen. Wir waren 4 Monate ein Paar, aber wir haben uns noch nicht einmal geküsst. Sie wollte sich vergewissern, dass wir das ganze Thema mit Sex vor der Ehe auch wirklich durchziehen bis zur Hochzeit und nicht zu weit gehen. Zur Erklärung: Sarahs Freundin hat überhaupt keinen christlichen Background. Sie hat regelmäßig One-Night-Stands. Und sie sagte zu ihr: Das, was wir haben, das ist so kostbar und wertvoll, das sollen wir nicht aufs Spiel setzen. Sie sagte ihr, die One-Night-Stands hinterlassen in ihr immer wieder eine gewisse Leere. Und dann sagte sie: Weißt du, eigentlich tief in meinem Herzen wünsche ich mir genau das, was ihr beide habt. Wisst ihr, das Problem in unserer Gesellschaft ist nicht, dass man viel über Sex nachdenkt. Das Problem ist, dass man so schlecht darüber denkt. Hollywood gaukelt uns die freie Liebe vor. Aber sie ist nicht frei. Sie hat ihren Preis. Und manche Leute zahlen ihr ganzes Leben lang diesen Preis. immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Oder sie versuchen, die Verletzungen, die Enttäuschungen, die entstanden sind, irgendwie zu retuschieren. Aber was die Leute nicht verstehen. Es zirkuliert viele unterschiedliche Meinungen in unserer Gesellschaft. Ganz unterschiedlichste Meinungen. Und viele sehen Gott als den großen Spielverderber ihrer Sichtweise. Aber was viele Leute nicht sehen, ist, nicht der Mensch hat Ehe initiiert, sondern Gott. Und wenn Gott der Initiator von Ehe ist, dann ist es das Allerschlauste, was wir tun können, was wir Menschen tun können, ist, wenn wir Ehe und unser Denken über Ehe über seine Herrschaft stellen. Manche sagen, Gott erlaubt mir dies nicht, Gott erlaubt mir jenes nicht. Mensch, Gott ist so ein Spielverderber. Es gibt Heizig. Ein Prediger, den ich sehr schätze, hat zu diesem Text Folgendes gesagt. Was machst du, wenn du ein Schild siehst, auf dem Gefahr steht? Sagst du dann, was wollen die denn von mir? Warum halten sie mir bestimmte Dinge hier vor? Warum gönnt man mir bestimmtes hier nicht? Dann sagt er, lies doch mal weiter, was da drunter steht. Explosion. Er sagt, das negative Gebot ist für einen positiven Grund da. Schaut, nur weil etwas in unserer Gesellschaft als normal angesehen wird, bedeutet es noch lange nicht, dass es richtig ist. Nur weil viele Menschen schnell fahren, Auto fahren, bedeutet es noch lange nicht, dass es richtig ist. Nur weil unsere Gesellschaft sagt, dass das freie Ausleben der Sexualität ist doch normal, bedeutet es doch noch lange nicht, dass es richtig ist. Jesus möchte, dass wir an einen Punkt kommen, dass wir die Ethik, dass wir die Moral und dass wir die Prinzipien dieser Welt hinterfragen und dass wir nicht einfach alles schlucken, was uns serviert wird. Die Kultur, in der wir leben, sagt uns nämlich, schau dir an, was du willst. Nimm dir, was du willst. Hauptsache, es macht dich glücklich. Die Kultur des Reiches Gottes sagt aber, wahres Glück entsteht dann, wenn ein Mensch nach den Prinzipien und den Parametern Gott lebt, die Gott definiert hat. Amen? Schaut, und wie bei einer Zwiebel eine Schicht nach der anderen du wegnehmen kannst, so geht jetzt Jesus in seiner Argumentation Schicht für Schicht vor. Die Pharisäer hatten immer nur das Äußere im Blick. Nach außen wollten die immer alles richtig machen, aber das Innere, das wurde vernachlässigt. Natürlich bringe ich niemanden um, aber schlechte Gedanken, das toleriert man. Natürlich breche ich nicht die Ehe, aber unreine Fantasien, darüber spricht man nicht. Aber Jesus macht zwischen der Tat und dem Motiv überhaupt gar keinen Unterschied. Jesus sagt, es geht nicht nur um die äußere Handlung, sondern es geht auch um das Herz, was für die Handlung verantwortlich ist. Und das Problem, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht nach den Prinzipien leben möchten, die Gott definiert hat und die Parameter, die Gott auch für uns Menschen gesetzt hat, ist kein neues Problem. Manchmal denkt man, Mensch, das sind irgendwie so ganz neue Probleme, in denen wir leben. Nein. Es besteht schon seit Tausenden von Jahren. Und deswegen sagt Jesus, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Solange der Mensch auf der Welt lebt, lebt er nicht nach den Parametern und den Prinzipien Gottes. Als das Volk Israel im Alten Testament das verheißene Land einnahm, waren sie mit einem religiösen System konfrontiert, und jetzt haltet euch fest, wo sexuelle Praktiken gang und gäbe waren, wo Baal und Astarte, das waren die Gottheiten dort, angebetet wurden. Solche Dinge hier zu erwähnen am Sonntagmorgen, ich habe gesagt, ich habe mich entschieden, es nicht zu tun. Was dort alles getrieben wurde, das ist unfassbar. Da sagen wir, die Zeit heute ist schlimm, also das war auch schlimm. Und zur Zeit des Neuen Testaments war Sexualität für die Römer eigentlich hauptsächlich zur Fortpflanzung. Aber die Sexualität war ohne jegliche moralische Bindung. Und wir sehen auch in der Bibel, dass immer wieder Menschen, immer wieder Persönlichkeiten Probleme hatten in diesem Bereich. Samson, David, Absalom zum Beispiel. Wenn du jetzt die Bibel nimmst und wenn du die Bibel aufschlägst und am Anfang anfängst zu lesen, dann wirst du etwas ganz Erstaunliches feststellen. Du wirst sehen, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Das ist etwas Wundervolles, oder? Dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aber wenn du weiterliest, siehst du etwas Tragisches. Dieses Bild wurde durch die Sünde entstellt. Das Bild wurde entstellt. So wie Gott den Menschen ursprünglich gedacht hat, und das schließt auch die Sexualität mit ein, wurde jetzt komplett entstellt. Unsere Werte, unsere Gedanken, unsere Ziele, unsere Prinzipien, unsere Emotionen, alles wurde entstellt. Und jetzt gilt es, und das ist das, was der Heilige Geist in uns tun möchte. Der Heilige Geist versucht, alles in die göttliche Ordnung zu bringen, wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Wir sind so entstellt vom Bild Gottes her, und der Heilige Geist fängt jetzt an, uns wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Ist das nicht schön? Er ist so toll. Ich liebe den Heiligen Geist. Der ist wunderbar. Und wollt ihr wissen, was eines der traurigsten Dinge in dieser Welt ist? Eines der traurigsten Dinge ist, dass Menschen an den Plänen, die Gott für sie hat, einfach vorbeileben. Gott hat so wundervolle Pläne für Menschen. Er macht sich so tolle Gedanken über die Menschen. Glauben wir das? Wenn Gott sich den Menschen anschaut, sagt er, ich habe so tolle Gedanken über dich. Aber wisst ihr, was das Tragische ist? Viele Menschen sagen, ich habe meine eigenen Pläne. Ich will nicht deine Pläne. Ich sitze am Steuer meines Lebens. Ich entscheide, wie ich Sexualität leben möchte. Ich entscheide, wie ich Ehe leben möchte. Aber das Traurige ist, dass sie das Glück und die Freude, die Gott zu geben hat, nicht erleben werden. Das bedeutet jetzt nicht, dass Menschen, die Gott in ihrem Leben nicht haben, nicht glücklich sein können. Das können sie schon. Aber das Glück und die Freude, die Gott zu geben hat, das können sie nicht haben. Amen. Das geschieht nur, wenn wir Gott die Kontrolle über jeden Lebensbereich geben. Und Gott möchte, dass wir Menschen, wir haben es letztes Mal auch gehört, in unseren Beziehungen glücklich sind miteinander. Dass wir tolle, tiefe, wundervolle Beziehungen haben. Gott möchte auch, dass wir in unseren Ehen glücklich sind. Gott möchte, dass du mit deinem Partner wirklich glücklich bist. Und das schließt auch die Sexualität mit ein. Das schließt jeden Lebensbereich ein. Aber das geschieht nicht automatisch. Das geschieht nur, wenn wir Jesus erlauben, unser Herz umzuformen. Und nun setzt Jesus genau hier an. Jesus geht jetzt eine Schicht tiefer. Wie bei einer Zwiebelschale sagt Jesus jetzt Folgendes. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Bumm. Jetzt wird's ungemütlich. Hallo? Also stellt euch mal diesen Gottesdienst vor. Die Leute sitzen oder stehen und hören Jesus seinen Predigten zu. Und vielleicht schauen manche auf die Uhr, so wie vielleicht die Männer, ja, und so, Mensch, wann ist Jesus jetzt fertig, ja? Wie lange noch? Und plötzlich sagt Jesus, der Blick, der begehrliche Blick ist Ehebruch. Ich glaube, in diesem Moment ist ein Schock durch die Reihen gegangen. Ich glaube, in diesem Moment sind manche erstarrt. Manche sind wahrscheinlich, haben auf die Uhr geguckt und haben sich nicht mehr getraut, den Kopf nach oben zu blicken. So nach dem Motto, ich schaue jetzt nicht nach links und nach rechts. Also, hey, das, was Jesus hier sagt, ist sowas von radikal. Das ist genauso radikal wie die ganze Geschichte mit jemanden umbringen und schlechten Gedanken haben. Seid ihr noch da? Wenn wir verstehen wollen, was Jesus sagt, müssen wir auch verstehen, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, eine schöne Frau zu bewundern. Das ist für ihre Schönheit. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, es ist falsch, wenn wir in unseren Gedanken anfangen, unreine Fantasien zu haben mit dieser Person. Übrigens, das, was Jesus sagt, gilt nicht nur für Männer. Die Männer, jawohl. Das gilt auch für Frauen. Glaubt ja nicht, dass nur wir Männer damit ein Problem haben. Glaubt ja nicht. Frauen sprechen nicht nur drüber. Nein, das war Spaß. Wir haben alle ein Problem damit. Alle. Jeder Einzelne. Schaut, dieses Wort sehen meint nicht aufhören, ihn zu schauen. Das meint ein kontinuierliches Sehen. In der Bibel haben wir folgendes Beispiel. David hat eines Abends über die Stadt Jerusalem geschaut und er entdeckte eine Frau nackt baden. Ich meine, das war ja nicht seine Schuld, dass die Frau in diesem Moment dort badete. War ja nicht seine Schuld. Aber er machte sich schuldig, als er nicht aufhörte hinzuschauen. Und in seinen Gedanken anfing, begehrliche Bilder zu entwickeln. Und dann sagte er, ich bin König, ich habe das Recht, meine Begierde zu stillen, indem ich mir diese Frau nehme. Damit machte er sich schuldig. Schaut, in Jakobus 1, Vers 14 lesen wir, jeder Mensch wird durch seine eigene Begierde verlockt, geködert und verführt. Unsere Gedanken ist das Schlachtfeld über Sieg und Niederlage, was über Sieg und Niederlage entscheidet. Und alle Niederlagen, die irgendwann sichtbar werden, wurden in den Gedanken schon lange Zeit vorher verloren. Die Kämpfe. Das passiert nicht einfach so. Menschen steigen nicht in Affären ein, einfach so. Sondern es passiert im Vorfeld, in den Gedanken, über eine längere Zeit. Und genauso die Siege. Die Siege sind nicht plötzlich da, sondern es ist eine Haltung, eine Einstellung, die ich kultiviere, die ich festhalte. Sieg und Niederlage wird hier entschieden. Und genau deswegen geht Jesus jetzt weiter. Er geht jetzt eine Schicht tiefer. Ich finde es an Jesus so schön. Jesus lässt nicht locker. Jesus geht immer Schicht für Schicht für Schicht für Schicht weiter, bis er zum Kern der Sache kommt. Und Jesus sagt jetzt etwas sehr Heftiges. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über diesen Text am Sonntagmorgen gehört? Und wisst ihr, warum ich das so liebe, systematisch durch das Wort Gottes zu gehen? Weil wir es brauchen. Es ist das Wort Gottes, es ist Wahrheit. Wir brauchen es. Wir können uns nicht nur einfach Sachen raussuchen, die uns gefallen. Wir brauchen das komplette Wort Gottes. Und das ist echt extrem, was Jesus hier sagt. Hat das Jesus jetzt wortwörtlich gemeint? Es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen alles wortwörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Also wenn wir das Wort wörtlich nehmen, wenn du mir das so sagst, dann bin ich mal gespannt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wie wir beide aussehen. Ich glaube, wenn wir das wörtlich nehmen würden, hätten viele von uns, viele, vermutlich ein Auge weniger und ein Arm weniger. Aber nehmen wir mal an, wir hätten ein Auge weniger und wir hätten ein Arm weniger. Nehmen wir das mal an. Dann bleibt mir doch immer noch das andere Auge und die andere Hand, um zu sündigen. Wie passt das, was Jesus hier sagt, von dieser äußeren Veränderung, die er anspricht, mit der inneren Veränderung, um die es eigentlich geht? Was macht Jesus jetzt hier? Ihm geht es doch nicht um das Äußere, ihm geht es doch um das Innere. Es geht ihm doch um unser Herz. Jesus versucht mit diesen zwei Bildern Folgendes zu verdeutlichen. Die rechte Seite wurde im Judentum als die beste angesehen. Ihm geht es darum, dass wir uns radikal mit Sünde auseinandersetzen sollen, auch dann, wenn sie einem sehr, sehr wertvoll ist. Die Zuhörer von Jesus, als er das gesagt haben, die waren, davon gehe ich aus, weil es ja heute genauso ist, zutiefst schockiert. So wie damals und heute, wir sind alle schockiert über das, was Jesus sagt. Und genau das ist das Ziel. Wir sollen genauso, wie wir darüber sein, schockiert sein, was er sagt, über die Sünde schockiert sein. Darum geht's. Der Gedanke, sich ein Auge rauszureißen oder einen Arm abzuhacken oder zu schneiden, soll genauso einen Ekel in uns hervorbringen wie der Ekel vor der Sünde. Das darf uns nicht kalt lassen. Das dürfen wir nicht auch Schwamm drüber. Ist ja egal. Jesus sagt, versuch alles in deiner Macht Stehende zu tun, dass du dich von der Sünde trennst. Gib alles, bemühe dich, versuch es, lass die Dinge, die dich binden, die nicht gut sind. Martin Luther hat in diesem Zusammenhang Folgendes gesagt: Du kannst die Vögel nicht davon abhalten, um deinen Kopf herumzuziehen, aber du kannst sie davon abhalten, ein Nest in deinen Haaren zu bauen. Was bedeutet das konkret? Du könntest zum Beispiel einen Bund mit deinen Augen schließen. Was meine ich damit? Schaut, Hiob, ich finde es interessant, noch nicht einblenden, Hiob, der alte Hiob kannte das Problem, was viele auch von uns heute kennen. Das Problem, nämlich eine Frau anzuschauen, also jetzt, ich spreche jetzt von Männern, ihr Frauen, ihr müsst es euch für euch mal übersetzen. Hiob kannte das Problem, eine Frau, eine schöne Frau nicht nur anzuschauen, sondern in seinen Gedanken Fantasien zu entwickeln, begehrliche Fantasien. Das Problem kannte Hiob. Und deswegen sagt Hiob, schaut, in Hiob 31, Vers 1, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Hiob schloss einen Bund mit seinen Augen. Er entschied sich, darauf zu achten, was er sich anschaut und was er sich nicht anschaut. Der Heilige Geist möchte uns helfen, solche Bünde zu schließen. Er möchte uns helfen, dass wir in der Lage sind, auch diesen Bund, mit den wir mit ihm schließen, dass wir ihn auch erfüllen, dass wir ihn leben können. Und ich kenne die Kämpfe, ich kenne die Kämpfe. Kennst du die auch? Ja? Kennst du die auch? Ich schaue niemanden an. Der Heilige Geist möchte uns helfen, nach den Prinzipien zu leben, die Gott für uns vorgesehen hat. Er möchte, und das ist auch ganz wichtig, er möchte verheirateten Personen helfen, gesunde und vernünftige Grenzen und Abstände zu leben zum anderen Geschlecht. Er möchte Ehepaaren helfen, wunderschöne Beziehungen zu leben. Und ja, genau das ist das Ziel. Gott möchte, dass Menschen, dass Ehepaare glücklich sind. Und das klingt in unseren Ohren ziemlich extrem, was Jesus sagt. Es ist echt tough. Aber wenn wir uns in dieser Welt umschauen, dann gibt es doch genug Gründe dafür, oder? Viele Ehepaare leben nebeneinander her als miteinander. Männer und Frauen versinken in Fantasien über andere Männer und Frauen. Und vielleicht denkt jemand, Mann, was ist denn schon dabei, wenn ich mich mal hier und da durch verbotene Seiten klicke? Was ist denn das Problem, wenn ich ab und zu mal flirte mit jemandem? Und manche gehen eine emotionale Affäre zu Menschen ein und dann kommen sie plötzlich auf den Trichter, Mensch, mit dieser Person lässt sich's viel besser leben als mit meinem Partner. Die versteht mich oder er versteht mich. Mit ihr kann ich reden. Jesus' Botschaft ist hier ganz klar. Steig aus diesen Beziehungen und den Fantasien, die du hast. Steig aus. Sie schaden dir, sie schaden deiner Ehe und sie schaden deiner Familie. Und Studien belegen, Menschen, die angefangen haben, diese Wege zu gehen, haben nicht nur viel Zerstörung hervorgebracht im Umkreis der Familie und Freunden, sondern diese Zerstörung, die passiert ist, diese Wunden, die haben viele, viele Jahre nachgehallt. Verletzungen, Enttäuschungen über viele, viele Jahre, wo Menschen gelitten haben. Mir ist klar, dass das nicht die angenehmen Themen sind so für einen Sonntagsmorgens. Aber sie sind notwendig, weil sie uns in unserem geistlichen Leben weiterhelfen. Weil wir wachsen. Und ich habe keine Lust mehr, über Themen zu predigen, die einfach nur in unseren Ohren kitzeln, dass es sich schön und gut anfühlt. Wir brauchen Gottes Wahrheit, dass sie uns verändert. Bis in unsere tiefsten Wesenszüge. Und ich brauche das genauso wie ihr. Ich habe genau mit denselben Dingen zu kämpfen wie jeder andere auch. In 2018 ist etwas passiert, was nie jemand für möglich gehalten hätte. Einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im christlichen Bereich ist von seinem Dienst zurückgetreten. Niemand hätte geahnt und gedacht, dass Bill Hybels über viele, viele, viele Jahre Frauen in seinem Mitarbeiterstamm sexuell belästigt und Dinge von ihnen einfordert, die sind wirklich abscheulich. Wie muss sich die Frau gefühlt haben, als sie das erfahren hat? Wie haben sich die Kinder gefühlt, als sie das erfahren haben? Und ich erinnere mich noch, wie Bill Hybels vorne steht und seine Frau daneben und das alles ans Licht kam. Ihr Lieben, es ist unglaublich. Es war noch eine Zeit, wo er es auch bestritten hat. Es war ein Schock. Oder nehmen wir Ravi Zacharias. Ravi Zacharias, 2020, ist einer der einflussreichsten Apologeten gestorben. Ein christlicher Apologet ist jemand, der den christlichen Glauben verteidigt. Ein brillanter Mensch. Ich habe viele Vorträge von ihm angeschaut. Er hat mich geprägt. Ich war fasziniert von diesem Menschen. Niemand hätte geahnt, dass er, als er 2020 gestorben ist, kurz danach ist rausgekommen, dass er über viele, viele Jahre Frauen sexuell misshandelt hat. Niemand hätte das geahnt. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle das nicht, dass wir mit den Fingern auf diese Männer zeigen. Diese Männer stehen für viele Probleme, die in unseren Gemeinden da sind. Man deckelt es, man spricht nicht darüber. Schaut, diese beiden Männer haben weltweit Gemeinden aufgebaut, gegründet, unterstützt. Bill Hybels pflegt immer zu sagen, die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich glaube das zutiefst. Ich glaube von meinem ganzen Herzen, dass Gemeinden die Hoffnung für diese Welt sind. Glaubst du das auch? Natürlich ist Jesus die einzige Hoffnung, aber die Botschaft, die wir weitergeben. Bill Hybels hat überall auf der Welt Orte der Hoffnung aufgebaut. Viele Menschen kamen zum Glauben, vielen Menschen wurde geholfen, viele Menschen sind in ihrem Glauben gewachsen und die haben sogar eine Studie durchgeführt als Gemeinde, inwieweit findet geistliches Wachstum und Veränderung wirklich statt durch diese Gemeinde. Die wollten es wirklich wissen. Aber ist es nicht tragisch, dass der Ort der Hoffnung, den Bill Hybels für so viele Menschen gebaut hat, für ihn selber niemals zu diesem Ort der Hoffnung geworden ist? Dass er sich Menschen anvertrauen konnte? Dass er reden konnte über seine Probleme? Ist das nicht tragisch? Und ihr Lieben, genau das müssen Gemeinden sein. Orte der Hoffnungen für Menschen, die mit ihren Sünden, mit ihren Süchten, mit ihren Problemen, mit ihrem Verborgenen, mit ihrer Scham hinkommen können und darüber sprechen dürfen. Amen. Gemeinden müssen voller Menschen sein, die ihre Herzen einander zuwenden und sich unterstützen in ihren Fragen, in ihren Nöten, in ihren Sorgen, in ihren Problemen. Und wenn Menschen nicht in der Gemeinde geholfen werden kann, dann verweisen wir, dann helfen wir den Menschen, an anderen Orten zu gehen und zu sagen, hier, da kann dir geholfen werden. Da bekommst du Hilfe, da kannst du mit Menschen wirklich sprechen. Jesus sagt, dass wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sind. Und das bedeutet auch, dass wir füreinander Salz und Licht sein sollen. Amen. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere, wenn jemand durch eine Krise geht. Wir helfen Männern und Frauen, die gerade durch einen Scheidungsprozess gehen. Wir bieten Hilfe an, wenn jemand mit Pornografie zu kämpfen hat. Wir versuchen, sichere Orte für Männer und Frauen zu schaffen, damit Grenzen bewahrt werden, dass nicht Grenzen überschritten werden. Wir bitten alle Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich, dass sie uns ein polizeiliches Führungszeugnis geben. Warum? Weil wir die, die Böses im Schilde führen, abschrecken möchten und sagen, hier nicht. Wir möchten niemanden verurteilen, der die Ehe gebrochen hat. Ist das nicht schön, wenn eine Gemeinde erlebt, wenn jemand die Ehe gebrochen hat und dass eine Gemeinde sich nicht abwendet von dieser Person, mit dem Finger auf ihn zeigt, sondern sagt, wir sind da, wir helfen dir. Wir möchten die Hand reichen und Menschen helfen, dass sie Heilung erleben. Nicht jeder ergreift diese Hand. Aber ist es unsere Pflicht, als Kinder Gottes die Hand zu reichen, auch wenn wir nicht verstehen, was ein Mensch getan hat. Es ist unsere Pflicht. Weil Jesus dir und mir die Hand gereicht hat. In unserer Verdorbenheit und in unserer Sünde. Deswegen ist es unsere Pflicht. Ehebruch ist eine schlimme Sache. Scheidungsprozesse sind tragisch. Wir werden das nächste Mal über Scheidung reden. Aber sollten nicht Gemeinden nicht die Orte sein, wo Leute hingehen und sagen, hier werde ich angenommen mit meinem Zerbruch? Warum verlassen Menschen die Gemeinden, wenn sie in Zerbruch gehen? Warum? Weil es immer wieder Leute gibt, die mit dem Finger drauf zeigen. Deswegen sagt Jesus, was siehst du, was sagt er? Den Splitter in dem Auge des Anders, aber siehst deinen eigenen Balken nicht. Ihr Lieben, warum werde ich hier so emotional? Weil wir alle zu kämpfen haben. Und Gemeinden müssen Orte sein, wo wir füreinander da sind. Einander lieben, einander dienen, selbst wenn jemand durch Zerbruch geht. Gerade dann. Die Grundlage von all dem ist das, was Jesus getan hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen für deine und meine Sünden. Und wie oft, wo ich versagt habe, kam ich an den Punkt und sagte, danke Jesus, dass du auch für diesen Schrott gestorben bist. Und Jesus steht bei dir und bei mir an der Tür und er klopft an und er sagt, wenn du mich einlädst und egal wo du dich gerade befindest auf deiner Reise, egal womit du zu kämpfen hast, ich werde dir helfen, dass du als Sieger aus diesem Kampf hervorgehst. Amen. Gott will uns zu Siegern machen. Ich habe eine Predigt gehalten, die heißt, vielleicht wisst ihr es noch, wir sind als Sieger geboren. Wir sind als Sieger wiedergeboren. Und Gott möchte nicht, dass wir von einer Niederlage zu der anderen Niederlage gehen. Er sagt, du kannst siegreich leben in dieser Welt. Du kannst deine Gedankenwelt so reinhalten, dass du als Sieger von Tag zu Tag gehst. Oh, Halleluja, das wünsche ich mir. Ich habe zu kämpfen. Du auch? Jeder auf anderen Gebieten, jeder in andere auf eine andere Art und Weise. Aber Jesus sagt, er möchte uns siegreich machen. Und es gäbe noch zu diesen Themen so viel zu sagen. Und das sind, ich weiß, das sind super sensible Themen, über die ich spreche. Aber es sind wichtige Themen, weil sie Jesus wichtig waren. Und weil Jesus nicht darüber geschwiegen hat, können wir auch an einem Sonntagmorgen darüber nicht schweigen. Geht nicht. Schließ einen Bund mit deinen Augen. Lass uns doch heute Morgen die Entscheidung fällen. Lass uns einen Bund mit unseren Augen schließen. Vielleicht muss jemand anders einen Bund mit seinem Mund schließen. Oder mit seinen Ohren. Schließ einen Bund mit den Dingen, die dir Mühe machen. Für die Ehepaare, nimm dir Zeit für deinen Partner. Ja, Otabea, sehr schön, gerne Klavier. Wir kommen zum Schluss. Nimm dir Zeit für deinen Partner, habe ich hier aufgeschrieben. Vielleicht fängst du mit einem Eheabend an. Sarah und ich haben seit 14 Jahren, wir sind 14 Jahre jetzt verheiratet, ne? Ich habe in der Seit 14 Jahren haben wir montags unseren Eheabend. Da kommt nichts dran. Nichts und niemand. Da machen wir keine Termine in der Regel. Und wenn wir einen Termin dort machen, dann haben wir meistens eine Alternative. Stellt euch das bitte nicht so vor, dass wir jeden Montag irgendwie da sitzen mit Kerzenlicht und so. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es ist unser Abend, seit 14 Jahren. Und ich erinnere mich noch, als wir hier in die Gemeinde kamen und die Gemeinde hier anfing zu leiten. Montagabend ist immer der Gebetsabend. Und ich kenne das eigentlich, dass der Pastor auch am Gebetsabend, Gemeindegebetsabend dabei ist. Aber ich habe gesagt, Montag ist mein Eheabend. Und ich fand es so schön, dass der Gebetsabend bis heute das respektiert, es schätzt. Niemals irgendwie Unverständnis geäußert hat. Aber ich habe zu mir gesagt, selbst ein Gebetsabend einer Gemeinde kommt nicht an meinen Eheabend dran. Wir beten weiter, wir beten natürlich, wir beten an anderer Stelle. Aber wir müssen für Dinge kämpfen. Kämpfe für deine Ehe. Kämpfe für deine Beziehung. Vielleicht schreibst du deinem Partner einen Brief. Wisst ihr noch, was ein Stift ist? Mit einem Stift kann man schreiben. Ja, genau. Hier, Frank holt einen digitalen Stift raus. Heute tippen wir auf unseren Screens oder schreiben schon auf den Screens. Ist auch okay, ja. Nimm dir doch mal einen Stift. Schreib doch mal deinem Partner einen Liebesbrief. Schreib doch mal deinem Partner, wie du dich gefühlt hast, als du ihn oder sie geheiratet hast. Jetzt sagst du, oh, ist das kitschig. Ja, mach das doch mal. Schau doch mal, was das auslöst in deinem Partner. Und vielleicht gibt es auch Leute, die in einer schwierigen Ehe sind. Ich möchte dich ermutigen, such dir Hilfe. Eine Beratung. Sarah und ich haben einige Stunden in Beratung verbracht. Ne, Schatz? Und am Anfang war ich mir zu stolz dazu. Das brauche ich alles nicht. Bis Sarah sagte, wenn das nichts wird hier, wenn wir diesen Weg nicht gehen, dann war es das. Such dir Menschen, mit denen du reden kannst. Such dir Leute, mit denen du sprechen kannst. Und wir sind froh über jeden einzelnen Abend oder Stunde, die wir verbracht haben mit Leuten, wo wir über die Knackpunkte in unserer Ehe gesprochen haben. Wir sind froh darüber. Und das eine Sache noch, betet gemeinsam für eure Ehe. Wenige Dinge sind so kraftvoll wie und powerful wie gemeinsames Gebet in der Ehe. Und wenn du mit deinem Partner nicht beten kannst, das ist mir klar, wir haben auch hier auch Leute, wo der Partner nicht gläubig ist, setz dich und den Partner nicht unter Druck, bete du für den Partner. Sprich oder bete mit jemand anders für deinen Partner. Lass dich nicht davon abhalten und lass dir die mächtigste geistliche Waffe nicht nehmen, die wir haben. Christliche Eheberater haben herausgefunden, hör zu, dass von 1600 Ehepaaren, die gemeinsam beten, sich nur ein Ehepaar scheidet. Christliche Ehen stehen gar nicht so schlecht da. Man sagt immer, ja, christliche Ehen. Nein, christliche Ehen, die gemeinsam beten, stehen sehr gut da. Das nächste Mal werde ich ein bisschen mehr darüber sprechen. Das Letzte ist, übernimmt Verantwortung. Und in Philipper 2, Vers 4 heißt es, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Letztes Mal sagte ich, im Kontext von Beziehungen sieht man am deutlichsten die Reife oder Unreife von einer Person. Am allerdeutlichsten sieht man, wie reif oder unreif jemand ist in einer Ehe. Und meine Ehe hat mir schon oft gezeigt, wie egoistisch ich bin. Und ich könnte euch jetzt viele Tipps geben, wie man Egoismus verlässt. Aber all das bringt gar nichts, weil Egoismus oder kann nichts bringen, wenn dieses das Verlassen des Egoismus nicht zu einer Herzensangelegenheit wird. Und Jesus ist der Schlüssel in diesem Bereich. Je näher wir Jesus kommen, desto mehr wird es auf alle Beziehungen Einfluss haben, die wir haben. Jesus spricht über Ehebruch hier. Und es ist echt es ist ein ernstzunehmendes Problem, es ist ein altes Problem. Und manchmal müssen wir so schnell wie möglich den Dingen entkommen, fliehen, indem wir sagen, ich gehe so wie Josef geflohen ist. Und ich möchte uns ermutigen, betet, nehmt Gott mit rein in eure Ehen, in eure Beziehungen. Und ich möchte einfach zum Schluss noch beten. Jesus, ich bete, dass die Ehen unserer Gemeinde deinen Namen groß machen. Ich bete, dass wir eine Entscheidung treffen, reinzuleben. Ich bete, dass unsere Ehen Heilung erleben, wo wir uns gegenseitig verletzt haben. Und ich bete, dass da, wo Menschen durch auch einen Zerbruch einer gescheiterten Ehe gegangen sind oder immer noch gehen, dass sie Heilung erleben und Frieden. Und ich bete, dass du die Prinzipien für Ehe und Beziehung, dass du sie uns in unser Herz legst. Und dass wir verändert werden. Dass wir verwandelt werden. Und dass wir auch dadurch in dieser Welt als Salz und Licht fungieren können. Ich bete für glückliche Ehen. Tiefe Ehen. Ich bete für eine erfüllte Sexualität auch in unseren Ehen. Ich bete für eine gute Kommunikation. Ich bete für tolle, gesunde und tiefe Prozesse. Und ich bete, dass unsere Ehen, die noch nicht verheiratet sind, dass sie sie nicht entmutigen, sondern dass sie sie anspornen. Und dass wir die Singles nicht ausgrenzen, sondern dass wir die Singles mit reinnehmen. Und ich bete jetzt auch ganz besonders für die Singles. Du siehst, es sind auch einige, die viele, viele Jahre nach einem Partner suchen. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Schenk dem Partner, den du vorbereitet hast. Lass die vielleicht Ansprüche nicht zu hoch sein an dem einen oder anderen Punkt, aber auch nicht zu gering an dem einen oder anderen Punkt. Wir beten einfach für unsere Singles. Wir wollen sie nicht vergessen. Wir wollen sie segnen. Wir wollen sie lieben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die einander liebt. Eine Gemeinde, die füreinander da ist. Eine Gemeinde, die sich dient. Eine Gemeinde, wo man nicht mit den Fingern auf andere zeigt, sondern eine Gemeinde, die ein Ort der Hoffnung ist. Hoffnung, immer neu anzufangen. Danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für deine Liebe. Danke dir für deine Nähe.